ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Saugefährlich. Die afrikanische Schweinepest in Hessen.
Ein Virus macht vor keiner Grenze Halt. Da können die Bemühungen noch so groß sein. Das merken wir in diesen Tagen gerade auch bei uns in Hessen im Angesicht der afrikanischen Schweinepest. Seit Mitte Juni im Kreis Groß-Gerau ein Wildschwein gefunden wurde, das mit afrikanischer Schweinepest infiziert war, hat sich das Virus blitzartig ausgebreitet in den Landkreis Bergstraße und weiter über die Landesgrenze nach Rheinland-Pfalz. Tausende Hausschweine mussten mittlerweile getötet werden, weil einige von ihnen infiziert waren. Und die wirtschaftliche Existenz vieler Schweinebetriebe steht infolgedessen auf dem Spiel. Im Kampf gegen die Schweinepest bei Wildschweinen ist im Moment unter anderem Markus Stifter gefragt in seiner Eigenschaft als Jäger. Denn Markus Stifter ist Sprecher des Landesjagdverbandes Hessen. Vor der Sendung habe ich mit ihm gesprochen und ihn zunächst gebeten, uns zu erklären, was genau er als Jäger beitragen kann zum Kampf gegen die afrikanische Schweinepest.
Die Jägerschaft war schon von der ersten Stunde an, als der erste Fund bekannt wurde, aktiv und hat das Landratsamt Kreis Groß-Gerau unterstützt bei der Überfliegung, zum Beispiel mit Drohnen in dem Fundgebiet. Das heißt, wir haben erstmal eine Umkreissuche durchgeführt mit 4 Drohnenpiloten. Die haben wir innerhalb von wenigen Stunden organisiert und haben dann schon gleich die erste Überfliegung vorgenommen. Das hat sich jetzt natürlich fortgesetzt in den vergangenen Wochen, weil die Jägerschaft mit den Drohnen den Landwirten wiederum zur Seite stand. Die Landwirte mussten vor jeder Ernte, musste jedes Feld überflogen werden, um zu sehen, dass da kein krankes, getötet oder totes Schwarzwild dort in den Erkerflächen drin liegt. Das haben wir mit bis zu 20 Drohnen sichergestellt. Und das war, denke ich, eine ganz große Leistung, die jetzt dann auch von der Jägerschaft dort erbracht wurde.
In Getreidefeldern mögliche Wildschweinkadaver zu identifizieren, das dient ja nicht nur dem Zweck festzustellen, wie viele Fälle haben wir denn jetzt, nicht? Da geht es auch noch um das Getreide, was drumherum wächst.
Auch stellen Sie sich das so vor, wenn Sie jetzt in einen Acker reinfahren mit einem Mähdrescher und da liegt vielleicht ein Kadaver drin, der da schon 1-2 Wochen drin liegt. Da ist kaum noch was davon übrig. Der Mähdrescher könnte den aber reinziehen vorne, wenn er das Getreide dann gedroschen hat. Und dann würde das letztendlich die ganze Ernte dann kontaminieren und auch den Mähdrescher von innen. Das wäre sehr aufwendig, das dann nachher zu desinfizieren. Und außerdem dürfte natürlich so ein Getreide nicht auf den Markt gebracht werden. Zudem geht es natürlich darum, lebende Wildschweine nicht aus diesen Ackerflächen zu vertreiben, weil sonst laufen die unter Umständen mehrere Kilometer und verbreiten das Virus. Das galt es zu vermeiden.
Sie und die anderen vom Hessischen Jagdverband sollen ja auch in der sogenannten Pufferzone verstärkt auf Wildschweinjagd gehen. Wie gehen Sie da vor?
Da geht es jetzt darum, wir müssen in diesen Bereichen sicherstellen, diese Pufferzone, wie der Name schon sagt, stellt den sogenannten Außenpuffer dar. Das heißt, dass aus dem inneren Gebiet der Sperrzone 2 keine erkrankten Tiere in diese Pufferzone eindringen. Und wenn sie das tun, dass sie dann auf einen möglichst kleinen Wildschweinbestand treffen. Stellen Sie sich vor, Sie haben in dieser Pufferzone angenommen mal 1000 Tiere, die dort leben, 1000 Wildschweine und das Virus würde dann dort hineinkommen, dann würde sich das Virus sehr, sehr schnell verbreiten. Haben wir den Bestand aber auf, ich sage die theoretische Zahl, 100 Stück reduziert, dann ist natürlich die Ausbreitung entsprechend verlangsamt und das Seuchengeschehen lässt sich dann viel einfacher regional begrenzen und auch kontrollieren.
Welche Vorkehrungen treffen Sie eigentlich als Jäger, damit Sie nicht am Ende selbst das Virus weiter verbreiten?
Wenn ich jetzt unten in der infizierten Zone unterwegs bin, ich habe ein separates Paar Gummistiefel, was ich nach jedem Einsatz, wenn ich da unten unterwegs war, einmal natürlich mit Desinfektionsmittel absprühe und dann in einem separaten Sack in meinem Auto lagere. Diese Stiefel ziehe ich nirgendwo anders an. Das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiges Anliegen auch, dass man dort auf die Hygienemaßnahmen achtet, um das Virus nicht weiterzutragen. Das gilt insbesondere natürlich auch für Jägerinnen und Jäger, die auch in anderen Gebieten aktiv sind. Also ganz wichtig, am besten immer komplett andere Schuhe anziehen, Gummistiefel tragen, die man leicht desinfizieren kann. Und vor allen Dingen vor der Desinfektion müssen sie ausführlich gereinigt werden, weil in Dreck zum Beispiel, was sich im Profil festgesetzt hat, kann das Virus überleben, selbst wenn es dann mit einem Desinfektionsmittel übersprüht wird.
In der sogenannten Sperrzone 2 gilt Leinenpflicht für Hunde. Wer spazieren geht, muss auf den Wegen bleiben. Und für diejenigen, die Pilze suchen im Wald, kann das teuer werden, wenn sie dabei erwischt werden. Wie reagieren denn die Betroffenen auf diese Vorschriften? Halten sich alle daran?
Momentan ist es so, dass das durchaus in der Bevölkerung auch kontrovers diskutiert wird und sich auch einige Personen nicht daran halten. Deshalb auch nochmal unser deutlicher Appell, vielleicht einfach auch, dass es nochmal klar wird. Also auch wenn das Virus für den Menschen oder auch für Haustiere nicht gefährlich ist, ist es trotzdem enorm wichtig, auf den Wegen zu bleiben und die Hunde anzuleinen. Alleine, weil man könnte das Virus ja selbst weitertragen, wenn man irgendwo reintritt, also zum Beispiel eine Absonderung von einem Wildschwein in eine Blutlache, sage ich jetzt mal übertrieben, oder auch in sonstige Körpersekrete. Geräte. Und die Hunde könnten natürlich auch das Wild aufscheuchen. Stellen Sie sich vor, als Mountainbiker, der zum Beispiel quer durch den Bestand fährt und die Wildschweine liegen dort in der Hecke, dann rennen die raus und laufen über die großen Ackerflächen, über viele, viele Kilometer, wenn wir Pech haben. Und das soll momentan vermieden werden. Deshalb ist es uns auch so ein großes Anliegen, dass die Bevölkerung diesen Aufruf auch versteht und gesamtgesellschaftlich dann jeder seinen Anteil dazu leistet, dass wir diese Seuche eindämmen.
Im Kampf gegen die afrikanische Schweinepest haben die Behörden in Hessen rund um die Fundorte der infizierten Schweine sogenannte Sperrzonen eingerichtet mit Barrieren gegen Wildschweine. Das soll die weitere Ausbreitung der Seuche verhindern. Der gesamte Kreis Groß-Gerau ist natürlich als Kerninfektionsgebiet eine Sperrzone. Nach dem Fund eines infizierten Schweins im Kreis Bergstraße wurde die Zone dann in der vergangenen Woche erweitert in Richtung Viernheim und dann in östlicher Richtung nach einem Fund im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Innerhalb der Sperrzonen gelten besondere Regeln, nicht nur für die Landwirtschaft, sondern für alle, die dort unterwegs sind. Unsere Reporterin Zoe Bünning fasst mal zusammen, worauf wir alle in den Sperrzonen achten müssen.
Wer sich in Südhessen gerne in der Natur bewegt, hat sie vielleicht schon gesehen. Die rot-weißen Infoschilder. Darauf groß zu lesen und mit Ausrufezeichen: Wege nicht verlassen, Hunde anleihen. Sie stehen an vielen Waldeingängen in der sogenannten Sperrzone 2. Die umfasst das gesamte Infektionsgebiet und hier gilt ein strenges Wegegebot. Egal ob beim Radfahren, Reiten oder Spazierengehen, in der Sperrzone 2 dürfen die befestigten Wald- und Wanderwege auf keinen Fall verlassen werden. Gleiches gilt für Vierbeiner. Hunde müssen jederzeit an einer maximal 5 Meter langen Leine geführt werden.
Es geht darum, dass natürlich jeder, der jetzt hier vom Weg runtergeht, Wildschweine aufscheuchen könnte,
erklärt Klaus Fellbecker, Forstamtsleiter im Kreis Groß-Gerau. Vor allem Hunde würden die Tiere als große Bedrohung wahrnehmen. Bei der Flucht könnten sie dann in neue Bereiche wandern und sich dort infizieren oder gesunde Tiere anstecken. Damit das nicht passiert, gibt es im Wald jetzt vermehrt Kontrollen. Neben der Polizei darf auch Klaus Fellbecker als eine Art Hilfsbeamter Verstöße gegen die Wege- und Leinenpflicht anzeigen.
Nicht den Weg verlassen.
Ja.
Alles gut an.
Aber trotzdem.
Klaus Fellbecker ist auf einen Hundebesitzer getroffen. Sein Hund vorbildlich an der Leine. Trotzdem erinnert der Forstamtsleiter noch mal an die geltenden Maßnahmen. Der Besitzer hat Verständnis.
Ist ja schon eine ernste Sache, ne? Wenn 1000 Schweine getötet werden müssen. Das muss man schon verstehen.
Spaziergänger, Fahrradfahrer oder auch Hundebesitzer würden sich laut Fellbecker wohl meist an die Regeln halten. Größere Sorgen bereiten ihm gerade andere Waldbesucher.
Menschen, wenn die mitbekommen, jetzt die ersten Pilze sprießen, dann geht's los und dann wird natürlich der Wald aufgesucht. Jeden, den wir sehen, der mit einem Körbchen oder Eimer unterwegs ist, der wird angesprochen.
Es ist Aufgabe der Kreise und Kommunen, solche Auflagen zu kontrollieren. Niemand möchte, dass sich die Seuche weiter ausbreitet. Deshalb gilt innerhalb der Sperrzone auch ein strenges Jagdverbot. Wer keinen Jagdschein hat und trotzdem noch mehr für die Eindämmung der Seuche tun möchte, sollte darauf achten, Lebensmittelreste nur noch in Mülleimern mit Deckel zu entsorgen. Denn Essensreste locken nicht nur Tiere aus dem Wald, sondern alte Wurstbrote können auch Überträger sein. Das Virus ist sehr langlebig und für uns Menschen völlig unbedenklich. Aber für die Tiere kann unser weggeworfenes Wurstbrot den Tod bedeuten.
Sagt unsere Reporterin Zoe Bünning. Sie hat uns berichtet, worauf wir in den Sperrzonen achten sollten, die wegen der afrikanischen Schweinepest in Hessen eingerichtet worden sind.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Sau gefährlich. Die afrikanische Schweinepest in Hessen.
Noch hat sich die afrikanische Schweinepest ausschließlich in Südhessen und noch nicht bis nach Mittelhessen ausgebreitet. Aber auch dort haben die Menschen in der Landwirtschaft natürlich Angst davor, dass auch sie bald mit den ersten Fällen konfrontiert sind. Die finanziellen Folgen wären dramatisch und zwar auch schon dann, wenn nur die Sperrzonen ausgeweitet würden. Denn wer in einer solchen Zone Schweine hält, darf diese Schweine nicht mehr verkaufen. Unser Wirtschaftsreporter Daniel Bauer hat einen Landwirt im Kreis Limburg-Weilburg besucht.
Es oinkt und quiekt im Schweinestall von Marco Hepp aus Hünfelden. Bevor wir reingegangen sind, hat er mich noch gefragt, ob ich kürzlich Kontakt mit anderen Schweinen hatte. Man kann als Landwirt in diesen Tagen wahrscheinlich nicht vorsichtig genug sein.
Genau, wir sind hier im Abferkelstall. Hier kommen bei mir alle 14 Tage etwa 400 Ferkel zur Welt.
Die Schutzzonen vor der afrikanischen Schweinepest sind noch ein paar Kilometer südlich von hier. Aber ich denke, das ist auch für Sie großes Thema, was Sie bewegt.
Das ist auf jeden Fall ein großes Thema, was uns bewegt. Wenn so eine Schutzzone meinen Betrieb betreffen würde, dann bedeutet das massive Einschränkungen und Die Tiere, die wir hier sehen, wären dann de facto nicht mehr zu vermarkten und ich müsste ja damit klarkommen, dass keiner mehr meine Tiere kaufen möchte.
Also es würden immer mehr werden?
400 alle 14 Tage. Rein logistisch ist das für mich höchstens 4 Wochen durchzuhalten und dann kann ich die Tiere einfach nicht mehr in meinen Gebäuden halten. Und ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht ausmalen, was ich dann machen muss.
Im Zweifel bliebe wohl nur das Notschlachten, auch wenn kein einziges seiner Schweine infiziert wäre. Viele seiner Kollegen in den südhessischen Sperrzonen stehen gerade vor genau diesem Dilemma. Sie werden ihre gesunden Schweine nicht los. Und auch das mit der Schlachtung ist noch ein ungelöstes Problem, sagt der Generalsekretär des Hessischen Bauernverbandes Hans-Georg Paulus.
Das ist eigentlich das, wo alle Beteiligten momentan mit Hochdruck dran arbeiten. Wir haben jetzt seit Mitte Juni, haben wir ja im Prinzip Schweine in den Sperrzonen, wie die jetzt heißen, die nicht geschlachtet worden sind. Und die wachsen ja natürlicherweise von Tag zu Tag. Und wir sind jetzt wirklich in der Situation, dass wir dringend eine Lösung brauchen. Es braucht dafür Schlachthöfe, die eine Genehmigung dafür haben.
Dann wäre zumindest das Platzproblem auf den Höfen gelöst. Aber der finanzielle Schaden für die Bauern bliebe. Die Tierseuchenkasse springt nur dann ein, wenn Schweine aus infizierten Beständen gekeult werden müssen. Bei unverkäuflichen gesunden Schweinen gibt es noch keine Lösung. Auf dem Hof stehe ich mit Marco Hepp inzwischen vor dem Stall. Nicht weit weg donnern Lkw über die A3. Oft werfen Fahrer einfach ihren Müll und Essensreste aus dem Fenster, sagt er. Die Seuche kann auf vielen Wegen nach Mittelhessen kommen. Was, wenn bei ihm ein Fall auftritt, frage ich ihn.
Das würde de facto bedeuten, dass die Schweinehaltung hier am Standort beendet ist. Es müssen dann alle Tiere getötet werden zum Seuchenschutz. In Summe dürfte es nicht wirtschaftlich sein, wieder Schweine hier zu halten, obwohl die Gebäude dafür eingerichtet sind. Es hat sich gezeigt, in Brandenburg ist das Problem ja schon länger, dass, wenn die ASP durchgezogen ist, die Gebiete schweinefrei sind. Keine Schweine mehr gehalten werden.
Die ASP, die afrikanische Schweinepest, könnte also noch das Aus für viele Höfe in Hessen bedeuten. Der Bauernverband appelliert deshalb an die Politik, den betroffenen Bauern auch langfristig zu helfen.
Und dann hoffen wir sehr, dass die Politik die Betriebe, die da in Not geraten sind, nicht im Regen stehen lässt. Was ich nicht ausschließen kann, ist, dass auch der ein oder andere Betrieb sagt, ich schalte dann keine Schweine mehr auf. Das wäre dann eine individuelle Entscheidung. Aber für die, die weitermachen wollen, brauchen wir sicherlich dann auch Hilfen, klar.
In Brandenburg, in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg, in all diesen Bundesländern ist in den letzten Jahren die afrikanische Schweinepest aufgetreten und dann bekämpft und unter Kontrolle gebracht worden. Jetzt ist die Seuche das erste Mal in unserem Bundesland aufgetaucht, in Hessen. Mitte Juni wurde ein infiziertes Wildschwein in Südhessen gefunden. Seitdem verbreitet sich das Virus anscheinend ungehemmt und viele fachkundige Menschen versuchen gegenzusteuern in der Landwirtschaft, in den Jagdverbänden und in der Landesregierung. Sperrzonen und Pufferzonen sind eingerichtet und an die 100 Kilometer Elektrozaun verbaut worden, um die infizierten Wildschweine aufzuhalten. Hunde müssen in den betroffenen Regionen an die Leine und wer spazieren geht, muss auf den Wegen bleiben. Und trotzdem werden in Hessen und auch in Rheinland-Pfalz immer neue Fälle bekannt und oft müssen dann umgehend sämtliche Schweine eines landwirtschaftlichen Betriebs getötet, gekeult werden. Am Friedrich-Löffler-Institut bei Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, das für die Gesundheit von lebensmittelliefernden Tieren zuständig ist, leitet Professor Carola Sauter-Louis das Institut für Epidemiologie. Und mit ihr habe ich vor der Sendung gesprochen. Frau Professor Sauter-Louis, viele Menschen, die nicht in der Landwirtschaft tätig sind, fragen sich vielleicht erst einmal, was geht mich eigentlich die afrikanische Schweinepest persönlich an, wenn sie doch für Menschen ungefährlich ist? Was antworten Sie?
Also für den Menschen ist es zwar ungefährlich, aber der Mensch ist wahrscheinlich das höchste Infektionsrisiko, weil nämlich der Mensch kann dazu beitragen, dass die Krankheit sich weiter ausbreitet oder eben auch, dass die Krankheit bei uns eingetragen wird. Jetzt nicht nur in Hessen, sondern auch in andere Bundesländer und in noch freie Gebiete. Also das Virus kann eben direkt von Tier zu Tier übertragen werden, aber es kann eben auch über Lebensmittel übertragen werden. Und da spielt der Mensch eben eine ganz große Rolle. Und deshalb ist es nicht so, dass es quasi uns nichts angeht, weil es ja keine Zoonose ist, also nicht auf den Menschen übertragbar ist, auch nicht auf den Hund oder auf andere Tiere, sondern wirklich nur auf Schweine. Aber der Mensch spielt eben eine ganz große Rolle.
Es gilt ja offenbar als gesichert, dass die Schweinepest, die afrikanische, über infiziertes Fleisch aus Osteuropa nach Hessen gekommen ist. Wie muss man sich das genau vorstellen? War das Fleisch, das von Wildschweinen gefressen worden ist?
Also man kann das natürlich nicht nachweisen. Und das ist nur die Hypothese, die wir im Moment haben, aufgrund dessen, dass das Virus sehr große Ähnlichkeiten hat mit dem Virus, das eben in Südosteuropa vorkommt, also in Rumänien oder auf dem Balkan. Und wir wissen, dass das Virus eben übertragen werden kann über kontaminierte Lebensmittel, also über Lebensmittel, die von kranken, infizierten Schweinen produziert worden sind, die nicht erhitzt wurden, also zum Beispiel eine Salami, die wird nicht erhitzt. Und wenn solche Produkte aus Schweinen hergestellt werden, die krank sind, aber denen man es vielleicht noch gar nicht ansieht, dann kann da in diesen Produkten Virus beinhaltet sein. Und wenn diese Produkte dann quasi zu uns nach Deutschland kommen und nicht sachgerecht entsorgt werden, dann ist es tatsächlich so, dass eben Wildschweine sich daran infizieren können. Verschiedene Beispiele gibt es in der Geschichte. Seit 2007 wurde die Krankheit nach Georgien eingetragen. Und dann hat sie sich in Russland ausgebreitet. Und da ist es tatsächlich so, dass eben auch über eine Armeebasis, wo also quasi Soldaten Lebensmittelpakete zugeschickt bekommen haben, von dort ging es dann zum Beispiel auch in einen Hausschweinebestand. Oder aus Lettland ist bekannt, dass ein Schlachter eben die Schlachtabfälle unsachgemäß im Wald entsorgt hat und dann sich die Wildschweine daran angesteckt haben.
Hier bei uns in Hessen ist das Virus ja auch in landwirtschaftliche Betriebe eingedrungen, die als sehr gut gesichert galten. Sind da mittlerweile auch noch andere Übertragungswege denkbar, die man bisher vielleicht noch nicht so berücksichtigt hat?
Also diese sehr ungewöhnliche zeitliche Häufung, die wir momentan sehen in Hessen bei den Ausbrüchen von Hausschweinebeständen, das ist tatsächlich so, dass wir davon ausgehen, dass außenrum um diese Hausschweinebestände eine ganz außerordentlich hohe Viruslast in dieser Zone besteht. Und demzufolge kommen eben auch eher unwahrscheinliche Übertragungswege doch auch wieder in den Fokus. Und so schauen wir tatsächlich auch unterschiedliche Eintragungswege an, also nicht nur über Tiere oder über den Menschen, sondern wir schauen eben tatsächlich auch auf Mücken oder eher Fliegen oder Wasser oder wie auch immer. Also wir suchen tatsächlich unterschiedlichste Eintragswege, werden untersucht.
Möglicherweise auch Fahrzeuge, die dann von einer Gegend in die andere fahren?
Also Fahrzeuge sind tatsächlich sowieso schon im Blickfeld, weil mit Fahrzeugen kann man es natürlich auch indirekt übertragen. Da schauen wir besonders drauf, ob Fahrzeuge wirklich in den Stall kommen. Also wir schauen nicht nur die Fahrzeuge, sondern wir schauen eben auch das Material an. Und viele Fahrzeuge sind momentan unterwegs mit Ernte und mit Strohgewinnung. Und da schauen wir uns eben auch Eintrag von Material an, an dem das Virus anhaften könnte, wie zum Beispiel eben frisch geerntetes Futter oder Stroh oder Gerätschaften.
Diese ganzen Maßnahmen, die jetzt ergriffen werden, Zäune bauen, Sperrzonen einrichten, alle infizierten Tiere töten, Wildschweine jagen, können diese Maßnahmen das Virus stoppen?
Ja, davon bin ich überzeugt, dass diese Maßnahmen das Virus stoppen können oder die Ausbreitung dieses Virus stoppen können. Wir haben das also in anderen Ländern, auch europäischen Ländern, aber auch in Ostdeutschland gesehen, dass mit Hilfe von diesen Maßnahmen, also diese unterschiedlichen Maßnahmen kombiniert, dass es da tatsächlich möglich ist, die Ausbreitung einzudämmen und quasi das Virus wieder zu eliminieren.
Ca. 80 Wildschweine, 8 Bauernhöfe und mehr als 3000 Hausschweine. Das sind die aktuellen Fallzahlen in Hessen bei der afrikanischen Schweinepest, die derzeit in Deutschland wütet. Gut 7 Wochen ist es jetzt her, dass das erste infizierte Wildschwein im Landkreis Groß-Gerau gefunden wurde. Zunächst sah alles nach einem überschaubaren Ausbruch aus. Doch inzwischen sind nicht nur weitere Kreise betroffen, sondern auch Hausschweine. Und unter denen breitet sich die Seuche so schnell aus, dass selbst die Experten vom Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit sagen, so etwas gab es in ganz Europa noch nie. Mit welchen Maßnahmen die hessischen Behörden die Seuche in den Griff bekommen wollen, dieser Frage ist Simone Bese nachgegangen.
Im Krisenstab im hessischen Landwirtschaftsministerium sind seit Mitte Juni rund 20 Personen im Dauereinsatz. Experten für Tierseuchen aus Landwirtschaft, Jagd, Organisation und Recht. Ein Ende ist nicht in Sicht, erklärt der Leiter des Krisenstabs Roman Koster.
Wir sind jetzt erst am Anfang. Wir sind in der Erkundungsphase immer noch, deswegen ist es sehr dynamisch und wir tun unser Bestes, dass wir jetzt schnellstmöglich einen Überblick bekommen, dass wir die Lage in die nächste Phase überführen, nämlich dann von einer Erkundung eben immer mehr in eine Bekämpfung übergehen können und damit dann das Virus langfristig auch wieder aus Hessen rausbekommen.
Dafür ist es notwendig, die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest zu verhindern. Bei den Wildschweinen zum Beispiel durch eine Sperrzone rund um die infizierten Wildschweinkadaver mit strengen Vorgaben.
Wir verhindern dort jegliche Jagd und schränken die Landwirtschaft ein, beziehungsweise erlauben landwirtschaftliche Tätigkeiten nur in enger Kontrolle, zum Beispiel durch Drohnenüberflug. Das hat den Hintergrund, dass wir auf keinen Fall wollen, dass Wildschweine aus dieser infizierten Zone, aus der Sperrzone 2, nach außen gelangen.
Die Größe und Lage dieser Zone wird ständig angepasst, genauso wie eine Pufferzone drumherum. Besonders streng ist das Vorgehen bei den Bauernhöfen mit infizierten Hausschweinen, berichtet Hans-Georg Paulus vom Hessischen Bauernverband. Ist auch nur ein Schwein befallen, müssen alle getötet werden.
Es gibt Fachfirmen, da gibt es auch Verträge zwischen dem Land Hessen und diesen Firmen, die genau für solche Fälle vorbereitet sind. Und die kommen dann auf die Höfe mit Desinfektionsschleusen. Und dann werden die Tiere dort getötet und werden dann im Endeffekt verbrannt. Die Hauptsache ist bei diesen Keulungen, dass wirklich die Hygienemaßnahmen eingehalten werden. Ist ja auch das Veterinäramt dabei, die Feuerwehr. Aber diese Fachfirmen sind natürlich sehr gut vorbereitet auf sowas.
Der Aufwand ist notwendig, denn das Virus wird über Blut oder verunreinigte Gegenstände übertragen. Am Friedrich-Löffler-Institut, dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, vermuten sie jedoch noch andere Ansteckungswege. Vor allem wegen der Fälle in Hessen, sagt die Institutspräsidentin Professorin Christa Kühn.
Es deutet auch darauf hin, dass wir eine ganz riesengroße Viruslast in der Region haben. Und damit werden auch Übertragungswege, die man vielleicht bislang als, naja, unwahrscheinlich, kommt eigentlich nicht in Frage, die kommen stärker in den Fokus. Und dazu gehören unter anderem Umweltmaterialien und dazu auch die Insekten. Zum Beispiel Fliegen, so diese Stechfliegen, denen wir wissen, dass die ganz schön beißen können.
Dazu wird nun geforscht, während vor Ort mit Drohnen und Spürhunden die Suche nach dem Ursprung der Infektion weitergeht. Ist der gefunden, beginnt für Roman Koster und den Krisenstab die nächste Phase.
Irgendwann werden wir uns mit dem Bau von festen Zäunen auf ein Kerngebiet festlegen. Das heißt, dort strebt man wirklich an, das Kerngebiet abzugrenzen von allen umliegenden Bereichen. Und da sind dann auch verstärkte Methoden der Bejagung erforderlich.
Wann das ist, kann niemand sagen. Experten für die Tierseuche rechnen jedoch damit, dass es noch mindestens ein Jahr dauert, bis Hessen die afrikanische Schweinepest im Griff hat.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD-Audiothek.